Ja, viele Leute leben in dem Flachland, Flächenland, nur in zweidimensional. Und heute reden wir über das, was geschehen ist, dass die dritte Dimension in die zweite hineingekommen ist. Und wir sind an dem Schnittpunkt zwischen einem geschlossenen Universum, wo nichts von außen hineinkommt und alles nach Naturgesetzen abläuft. Stephen Hawking, gestern begraben, weiß inzwischen besser, dass es doch eine andere Dimension gibt und wir sind an der Schnittpunkt, das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi. Christi Auferstehung ist eine bestens bezeugte geschichtliche Tatsache. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die Christen in Russland, die rufen sich seit Ostersonntag, 6 Wochen lang jeden Sonntag, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ein Bruder dort hat mir gesagt, weißt du, nach 6 Sonntagen habe ich genug davon. Und doch stimmt das immer, nicht nur heute. Nach seinem Leiden und Sterben zeigte sich Jesus den Aposteln und gab ihnen viele überzeugende Beweise dafür, dass er wieder lebendig geworden war. Und während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder, schreibt Lukas am Anfang der Apostelgeschichte. Da sind die Zeugenaussagen. Manchen reichen die nicht, aber im Gerichtssaal sind die sehr wichtig, die Zeugenaussagen. Ein Mensch kann auf Zeugenaussagen in manchen Ländern noch sein Leben verlieren oder jahrelang ins Gefängnis kommen aufgrund von Zeugenaussagen. Maria Magdala war die erste und die übrigen Frauen. Man muss sich denn fragen, wer hätte damals so etwas erfunden, dass die wichtigsten Zeugen, die ersten Zeugen der Auferstehung des Herrn, Frauen waren. In manchen Ländern gelten sie sowieso heute nicht und ihr Zeugnis auch nicht. Denn ist der Herr dem Petrus erschienen, darüber wissen wir nur von Paulus im Korintherbrief, dann erschien er den Kephas, den Petrus, sonst hüllen die neutestamentliche Schreiber diese Begegnung verständlicherweise im Schweigen. Und dann die 2 Emmaus-Jünger, die auf dem Weg waren, von denen noch ein bisschen mehr später. Und sie liefen dann, nachdem sie Jesus erkannt hatten beim Brotbrechen, zurück nach Jerusalem zu den anderen Aposteln und dann erschien Jesus den 12 Aposteln. Mehrmals, auch eine Woche später, wo Thomas dabei war. Und dann sagt Paulus uns, Jesus ist einmal 500 Menschen auf einmal erschienen, vielleicht auf dem Berg in Galiläa. Eine Massenhalluzination, 500 Leute auf einmal. Und Paulus sagt, die meisten von denen leben heute noch, schreibt er im Korintherbrief. Kannst du fragen, war das eine Halluzination? Merkwürdig. Denn Jakobus, der Bruder von Jesus, der sowieso immer ein bisschen skeptisch war, ne? Der Herr ist ihm auch erschienen und er wurde dann der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und schließlich Paulus. Ich war einmal in meiner Heimatgemeinde oder in die Gemeinde, wo ich groß geworden bin und sie haben so ein Spiel aufgeführt, Ostern. Und da sagte einer in dem Spiel, in dem Anspiel, warum erscheint Jesus nicht seinen Feinden? Und hinter uns, so vom Eingang her, rief eine laute Stimme, hat er doch! Das war der Paulus. Ja, Jesus ist sogar dem Paulus, den fanatischen Gegner, erschienen. Es ist nicht so, als warteten die Aposteln und die anderen Jünger Jesu darauf zu hören, dass er auferstanden war. Im Gegenteil, sie waren sehr skeptisch. Maria von Magdala und die übrigen Frauen erzählte es den Aposteln, aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Das war ihre Stimmung. Und die Emmaus-Jünger, die waren unterwegs und grübelten miteinander und Jesus kam unerkannt dazu und sagt, ja, was unterhält ihr euch? Ja, wissen Sie das nicht? Sind Sie der Einzige in Jerusalem, der es noch nicht gehört hat? Es geht um Jesus von Nazareth und wir hatten gehofft, Er würde Israel erlösen. Doch das ist alles vor 2 Tagen geschehen. Sie waren richtig deprimiert. Und auf dem Berg in Galiläa, wo die 500 versammelt waren, es heißt auch im Matthäus-Evangelium, einige zweifelten noch, die waren nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Und doch wurden die Apostel und die Jünger verwandelt. Vorher waren sie in tiefer Trauer, sie hatten alles auf Jesus gesetzt und jetzt war er hingerichtet worden. Die waren enttäuscht und traurig, wir hatten gehofft, aber das ist alles jetzt längst Vergangenheit. Aber nachher waren sie wie verwandelt. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Was hat denn dieser Stimmungsumschwung bewirkt? Nichts anderes, als dass Jesus denen wirklich erschienen war und sich als lebendig erwiesen. Mit vielen überzeugenden Beweisen, schreibt Lukas. 40 Tage lang ist er ihnen immer wieder erschienen. Etwas später, als die Apostel in Jerusalem auftraten, gab es natürlich Zoff und sie wurden vorgeladen. Und man überlegt, was sollte man mit diesen Leuten machen? Die bringen die ganze Stadt in Aufruhr und sie werfen uns vor, haben die Schriftgelehrten und der Hohe Rat gesagt, sie werfen uns vor, wir haben Jesus umgebracht, unseren Messias. Und ja, einer, Gamaliel, ein Pharisäer und Gesetzeslehrer beim ganzen Volk in hohem Ansehen, schreibt Lukas in Apostelgeschichte, stand auf und sagte, überlegt euch genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Schon einige Zeit her, da machte Theudas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und tatsächlich schlossen sich ihm etwa 400 Männer an. Doch Theudas wurde getötet und alle seine Anhänger liefen auseinander, sodass sich die ganze Bewegung in nichts auflöste. Danach, zur Zeit der Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf. Er scharte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Daher rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt. Geht nicht gegen sie vor. Und jetzt kommt das Wesentliche. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Und so ist es gewesen. Die christliche Botschaft hat sich ausgebreitet, damals in Israel, dann in den Nachbargebiete und durch das ganze Römische Reich und bis heute in die ganze Welt. Weil es Gottes Werk ist und weil es auf Tatsachen besteht, Jesus ist auferstanden. Und Christi Auferstehung ist der Lackmustest unseres Christseins. Paulus schrieb an die Korinther, wäre Christus nicht auferstanden, so wäre sowohl unsere Verkündigung als auch euer Glaube inhalts. Wir Apostel entpuppen uns als falsche Zeugen. Wäre Christus nicht auferstanden, so wäre euer Glaube gegenstandslos. Eure Sündenschuld blieb bestehen. Auch die verstorbenen Gläubige wären verloren gegangen. Wenn sich unsere Hoffnung nur auf dieses Leben erstreckt, dann sind wir die bedauernswerteste aller Menschen. Christi Auferstehung ist der Lackmustest unseres Christseins. Und das ist jetzt die Dilemma. Die Aufklärung und die historisch-kritische Methode haben Theologen und Kirchenführer in ein Dilemma gestürzt. Als kritische Gelehrten, die sich auf etwas auf sich halten, können sie nicht akzeptieren, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Das passt nicht in ihr Weltbild, in ihr aufgeklärtes Weltbild. Andererseits, die sind kirchliche Beamte und Würdenträger, können sie natürlich nicht rundheraus sagen in aller Öffentlichkeit, zum Beispiel in der Bildzeitung oder im Fernsehen, Jesus ist nicht auferstanden, Punkt. Und so sind sie in der Klemme. Sie müssen auf 2 Hochzeiten tanzen, sozusagen, versuchen, das unter einem Hut zu bringen. Und man tut das, indem man Christi Auferstehung mystisch oder psychologisch verstehen. Sein Geist lebt weiter in der Kirche. Ich gebe euch zwei Muster. David Friedrich Strauss, 1835. Jesu Tod hatte den Glauben der Jünger an den Messias momentan völlig zerstört. Deshalb flohen sie zurück nach Galiläa. Dort in der entspannten Atmosphäre, wo sie mit Jesus gewesen waren und frei von der Furcht von den Juden, wuchs wieder ihre Überzeugung, er sei der Messias gewesen. Aber wie konnte der Messias als Verbrecher enden? Die Antwort fanden sie im Alten Testament, besonders im Psalm 22 und Jesaja 53. Ihre Herzen brannten in ihnen und sie schlossen daraus, es war der lebendige Christus selbst, der sich ihnen mitteilte. Dieser Eindruck wuchs gewaltig, bis einige der emotional Veranlagten Halluzinationen hatten, dass Jesus ihnen erschienen war. Ihre subjektive Kraft übertrug sich dann auf die übrigen. Das war David Friedrich Strauss, 1835. 150 Jahre historisch-kritische Methode haben nicht viel geändert. Peter der Rosa, 1989. In Galiläa hatte Petrus eine Auferstehungserfahrung, was immer das ist, in eine Inspiration, in eine Vision, die nicht vom Fleisch und Blut kam, begriff er, dass das Kreuz nicht das Ende war, sondern der Anfang. Er überzeugte die anderen Jünger. Später verbreiteten sie komplizierte Geschichten darüber, die wir in den Evangelien haben. Die Geschichten widersprachen einander in vielen Punkten. Doch sie drückten auf jüdische Weise die Erfahrung der Jünger aus, Jesus am Kreuz war kein Verdammter, er war doch der Messias. Er war auferstanden und um anderen den Glauben zu erleichtern, erzählten sie, wie sie mit Jesus nach seiner Auferstehung gegessen und getrunken hatten. Also das sind die Meinungen der modernen Theologen, evangelisch wie römisch-katholisch. Und das sind die Leute, die unsere zukünftigen Pfarrer ausbilden. Kein Wunder, dass es ungläubige Pfarrer gibt. Das Wunder ist, dass es überhaupt welche gibt, die noch glauben. Da muss man schon einen starken Glauben, um dieses Zeug alles durchzustehen und unbeschadet davon zu kommen. Die meisten kommen eben nicht unbeschadet. Auch wenn sie ihren Glauben behalten, sie haben meistens doch einen Knacks bekommen. Und deshalb fehlt in unseren Kirchen die Vollmacht in der Verkündigung. Wie kann man das Evangelium predigen, wenn man nicht glaubt, dass die Grundtatsache, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus lebt. Der Verkündigung fehlt die Vollmacht und das geistliche Leben erlahmt und die Leute treten massenweise aus der Kirche heraus. Deshalb ist Christi Auferstehung der Lackmustest des Evangeliums. Und Christi Auferstehung ist für uns Gläubige die Kraftquelle. Jetzt kommen wir zu meinem Titel zurück, den Daniel mir gegeben hat. Christi Auferstehung und die Kraft seiner oder die Power seiner Auferstehung. Und Paulus hat das gesagt im Philipperbrief. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft oder das Vermögen seiner Auferstehung. Und er betete für die Christen in Ephesus, Gott, unser Vater, erleuchte eure Herzen zu erkennen die überragende Größe seiner Kraft an uns Glaubenden, die Macht, mit der er Christus aus den Toten auferweckte. Also Christi Auferstehung ist unsere Kraftquelle in dreifacher Weise. Erstens die Rechtfertigung. Paulus schreibt im Römerbrief, Christus ist um unser Sünden willen dahingegeben um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal 2. und 3. Mose liest. Herzlich zu empfehlen. Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen schwer ist. Aber da war der hohe Priester von Israel und er trug ein Kleid, das war so ein Gewand mit einem Loch für den Kopf und das ging bis auf den Boden. Aber an dem Saum waren kleine Glöckchen angebracht. So wenn der Hohepriester sich bewegte, das war so kling, 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 kling. Warum eigentlich? Einmal im Jahr musste der Hohepriester mit dem Opferblut in das Allerheiligste in der Stiftshütte und später im Tempel hineingehen, um am Yom Kippur die Sünde des Volkes zu sühnen. Und er war ganz alleine. Und das Volk war draußen. Ding, 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 ding. Würde er weiterleben oder würde Gottes gerechter Zorn gegen die Sünde des Volkes ihn totschlagen? Und sie hörten auf die Glocken. Und dann kam er raus. Gott hat unsere Opfer angenommen. Wir sind errettet. Und Christi Auferstehung ist der Beleg, dass der Vater sein Sühnopfer angenommen hat. Als wir noch Gottes Feinde waren, wurden wir durch den Tod seines Sohnes mit ihm versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir nun versöhnt sind, durch sein Leben errettet werden? Die Rechtfertigung, die Vergebung, die Annahme bei Gott. Zweitens, das neue Leben. Deshalb ist die Auferstehung für uns die Kraftquelle. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben, hat Jesus versprochen. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat Gott uns ein neues Leben geschenkt. Die Wiedergeburt. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat Gott uns wiedergeboren, schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Das heißt, wir haben ein neues Leben bekommen. Wir waren vorher geistlich Gott gegenüber tot. Und jetzt sind wir zum Leben gekommen, wiedergeboren. Nicht im Sinne der Reinkarnation, nein. Nikodemus fragte Jesus, ich muss nicht wieder in mein Mutterleib hineinkriechen und wieder rauskommen. Und Jesus sagt, nein, darum geht es nicht. Es geht um eine geistliche Geburt durch den Heiligen Geist. Und der lebendige Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt im Römerbrief, ihr seid nicht im Fleisch, also der alte Mensch, wie er von Natur ist, sondern im Geist, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Und wenn der lebendige Christus in euch wohnt, mag unser Körper noch sterblich sein, doch unser Geist lebt. Wir haben eine neue Fakultät, wir haben eine neue Antenne für Gott, den Geist, der zum neuen Leben erwacht worden ist durch Christi Auferstehung. Und diese Kraft in uns gibt uns ein neues Leben, es erneuert uns und gibt uns die Kraft, unser Leben zu verwandeln. Wir haben schon gelesen, Gott öffnet die Augen eures Herzens zu erkennen die überragende Größe seines Vermögens an uns Gläubige, die Wirkung der gleichen Macht seiner Stärke, mit der er Christus aus den Toten auferweckte. Als ich auf die Uni ging und in die Studentenmissionsgruppe ging, das ganze Thema war Vorherbestimmung und Erwählung. Ich war schockiert. Ich sage, wo steht das von Vorherbestimmung in der Bibel? Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Epheser 1, Vers 5. Und ich guckte in meinem Testament, da steht, Vorherbestimmung. Ich war schockiert. Ich war auch bekehrt. Eine Zeit lang. Aber da war ein anderer Junge, der John Prentice. Ingrid hat ihn auch später kennengelernt. Und er sagte, mich interessiert diese ganze Diskussion Vorherbestimmung und Erwählung nicht. Was für mich wichtig ist, ist, dass die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus auferweckt hat von den Toten, in uns Christen lebendig sein kann. Ich kannte die Stelle, auch im Epheserbrief, haben wir gerade gelesen, aber das hat mir damals nicht so viel bedeutet. Aber etwa 2 Jahre später, durch Begegnungen mit anderen Christen und durch Bücher, vor allem durch Watchman Nee's Buch, das normale Christenleben, habe ich angefangen zu verstehen, was das bedeutet, dass Christus in mir lebt und dass er mir diese Kraft gibt, mein Leben zu verwandeln und so zu leben, wie es ihm gefällt. Also Christi Auferstehung ist für uns die Kraftquelle, die Rechtfertigung, die Vergebung, die Annahme bei Gott, das neue Leben, die Verwandlung durch den innewohnenden Heiligen Geist und schließlich der besiegte Tod. Unsere Hoffnung als Christen gründet nicht auf eine mutmaßliche Unsterblichkeit der Seele, sondern auf die Auferstehung Jesu Christi. Jesus erschien dem Johannes auf der Insel Patmos und sagt: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich wurde tot. Das ist ein interessanter Ausdruck, ich wurde tot. Habt ihr darüber nachgedacht? Ich wurde tot. Nicht ich war tot, sondern ich wurde tot. Und siehe, ich bin am Leben für immer und ewig und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ja, tot zu sein für Jesus war nicht ein Normalzustand. Er hat das nur auf sich genommen, um unsere Schuld zu sühnen. Und siehe, jetzt bin ich am Leben für immer und ewig und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das ist eine Leibesauferstehung. Der Wille meines Vaters ist, sagte Jesus einmal, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und Paulus sagt, wenn der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckte, in euch wohnt, dann wird dieser Gott, der Christus von den Toten auferweckte, auch eure sterbliche Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und das heißt auch, dass die verstorbene Gläubige beim Herrn sind. Ingrid und ich manchmal gucken Hope Channel. Ich weiß nicht, ob ihr das empfangen könnt mit eurem Satellit. Aber da kommen manchmal ganz gute Sendungen. Aber die Adventisten haben auch so ein paar interessanten Glauben, zum Beispiel mit dem Sabbat. Und sie glauben auch an den Seelenschlaf. Die glauben also, dass wenn man stirbt, dass man, ja, wie sagt man, schläft, unbewusst ist. Und dass erst bei der Auferstehung wieder lebendig wird. Aber neulich las ich im ersten Thessalonischen Brief und ich hatte ein Sherlock Holmes Erlebnis. Dr. Watson, der liebenswürdigen Dr. Watson, der Sherlock Holmes Geschichten aufgeschrieben hat, angeblich, alles Fiktion natürlich. Und er sagte zu Sherlock Holmes: Ich habe genau das gesehen, was du gesehen hast beim Kriminalfall. Und Sherlock Holmes sagte: Ja, Watson, du hast gesehen, aber du hast nicht beobachtet. Und ich habe gelesen und nicht beobachtet. Ich habe diese Stelle gelesen, ich weiß nicht wie oft, aber jetzt vor ein paar Tagen, bups, ich hatte so ein Beobachtungserlebnis. Weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstand, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Also die schlafen nicht, sie sind bei Jesus. Und wenn der Herr wiederkommt, wird Gott sie auch mitbringen und dann werden sie mit ihrem neuen Leibe verbunden werden in der Leibesauferstehung. Das war für mich also ganz toll. Ich weiß, wir sagen das, er ist bei Jesus, ne? Mehr aus Tradition als aus Überzeugung. Und doch sagte Paulus: Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Nicht, weil ich denn schlafe, obwohl das wäre auch gut vielleicht, aber weil ich beim Herrn bin oder sein werde. Ich habe Lust abzuschalten und bei Christus zu sein, was viel besser ist. Und in Korinthern hat er geschrieben: Wenn unser Leib einmal zerfällt wie ein abgebrochenes Zelt, haben wir eine Behausung von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, damit wir nicht entblößt dastehen, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, stöhnen wir unter einer Last und wollen nicht entblößt, sondern überkleidet werden, damit das sterblich vom Leben verschlungen wird. Deshalb sind wir immer voller Zuversicht. Solange wir in diesem Körper leben, sind wir vom Herrn getrennt. Aber wir würden am liebsten diesen Leib verlassen und endlich daheim beim Herrn zu sein. Christen sind Menschen, die wissen, dass Gott sie angenommen hat. Sie wissen, dass sie eine neue Lebenskraft haben und sie haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und das alles durch Christi Auferstehung.